Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Welche juristischen Schritte oder Konsequenzen auch immer Russland erwäge, das sei nicht annähernd, Zitat, so beängstigend, wie wenn Russland an den eigenen Grenzen steht. Mit diesen Worten warb der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky nochmal eindringlich um weitere Unterstützung für sein kriegserschüttertes Land. Darum, dass die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union doch in der EU eingefrorenes russisches Vermögen der Ukraine zur Verfügung stellen. Diese Frage ist ja nun beim letzten Gipfel des Jahres eine der zentralen und es ist das erwartet zähe Ringen geworden. Zur Stunde verhandeln sie immer noch darum in Brüssel. Und nicht nur rund um die EU-Gebäude blicken sie mit Spannung auf eine Entscheidung. Nikolas vor Donarakis.
Ein kleines Stück Weihnachten, wie zu Hause in der Ukraine, mitten in Brüssels Innenstadt, das ukrainische Dorf. Valentina Kosma, 23, verkauft hier fast täglich Souvenirs. Vor 2 Jahren floh sie aus Kiew und jetzt, nur 2 Kilometer von hier, verhandeln Europas Chefs über die Zukunft ihres Landes. Sie findet, es braucht Selbstvertrauen von den Regierungen in Europa. Sonst können wir nicht handeln. Ein Zögern die ganze Zeit, alles unsicher, lange Antworten. Es gibt Menschen, die können nicht warten. Menschen sterben gerade. Auch die Staats- und Regierungschefs in Europa wissen, dass die Zeit drängt. Der Ukraine geht das Geld aus. Seinem Land droht ein Staatsbankrott schon im kommenden Frühjahr. Und somit ist für Ukraines Präsident Zelensky, Belgiens Regierungschef Bart De Wever, wohl heute der wichtigste Mann. In Belgien liegt Geld, das Zelensky braucht. Natürlich hat die Ukraine ein Recht auf dieses Geld, denn Russland zerstört uns. Und so Zelensky nutze man das Geld, um sich gegen den Angriff zu wehren. Geld hinter diesen Mauern, das in der belgischen Hauptstadt liegt. 185 Milliarden Euro beim Finanzdienstleister Euroclear. Eingefroren seit dem russischen Großangriff, knapp die Hälfte will die EU nun an Kiew geben. Auch in anderen Mitgliedsländern liegt russisches Geld, doch das meiste eben in Belgien. Der Plan also, mit dem Vermögen organisiert die EU-Kommission ein Darlehen ohne Zinsen für die Ukraine und absichern soll das verliehene Geld dann eine ausreichende Anzahl von Mitgliedstaaten. Diese Verwendung ist rechtlich umstritten. Im Kreml spricht man schon von Diebstahl, was, wenn Moskau erfolgreich dagegen klagt. Die Belgier haben weiter große Sorgen, dass es am Ende vor allem sie treffen könnte. De Wever will daher ganz klare Sicherheiten von Europa, stellt heute Morgen schon im belgischen Parlament seine Bedingungen. Wie Sie wissen, sind mündliche Versprechen nicht genug. Die Zusagen müssen zu Papier gebracht werden, und zwar auf verbindliche Art. Der polnische Regierungschef hat auch Sorgen, aber andere. Wir haben jetzt die Wahl. Entweder heute Geld oder morgen Blut. Und ich rede nicht nur von der Ukraine, ich rede von Europa. Und da ist Geld auch die Devise des Kanzlers. Merz verspricht selber auch russisches Vermögen, das in Deutschland liegt, bereitzustellen.
Wir stehen im Grunde vor der Wahl, europäische Schulden oder russisches Vermögen einzusetzen für die Ukraine. Und da ist meine Meinung klar. Wir müssen das russische Vermögen nutzen.
Und als wäre der Druck für alle nicht groß genug, bringt die Kommissionspräsidentin es auf die simple Formel: keine Lösung ist keine Lösung. Wir werden den Gipfel nicht ohne Lösung verlassen, wie wir die Ukraine in den nächsten 2 Jahren finanzieren. 2 Kilometer entfernt, beim ukrainischen Weihnachtsmarkt, hofft Valentina jeden Tag auf mehr Sichtbarkeit ihres Landes und logisch auf Frieden. Ihr kleiner Stand macht abends immer so um 9 Uhr zu. Wann oder ob der große Gipfel heute zumacht, traut sich hier keiner so wirklich abzuschätzen.
Ja, und dazu jetzt Tina Hassel, die Leiterin unseres AD-Studios live aus Brüssel. Tina, gibt's denn zur Stunde irgendwo eine Annäherung?
Zumindest gibt es Bewegung. Die Staats- und Regierungschefs sitzen alle zusammen und diskutieren und brüten über der ersten Textfassung. Denn die ganzen Stunden davor war nur in kleinen Gruppen verhandelt worden mit dem belgischen Regierungschef, den man ja unbedingt braucht. Der größte Knackpunkt, hören wir, ist, ob bei den Garantien eine Summe genannt werden soll oder eben nicht. Und wie hoch die sein soll, da scheiden sich die Geister im Moment dran. Es geht auch darum, wie eine politische Erklärung, also eine Art Versprechen an Belgien so sicher gemacht werden kann, dass es Bart De Wever, dem belgischen Regierungschef, reicht und die Sorgen nimmt, letztlich doch alleine zu stehen mit dem Risiko, wenn Russland Druck macht. Und eine Unbekannte ist, wie sich jetzt Ungarn verhält. Orbán hat heute Abend plötzlich wieder durchblicken lassen, er könne sich vielleicht doch gemeinsame Schulden vorstellen, allerdings zu seinen Bedingungen. Und da wollen sich viele andere nicht mehr erpressen lassen von Orbán. Also da geht es jetzt gerade in die entscheidende Phase.
Eine entscheidende Phase, aber was passiert, wenn es auch nach vielen Stunden Verhandlungen in dieser entscheidenden Phase kein Ergebnis am Ende gibt?
Naja, Ingo, man rechnet mit einer wirklich, wirklich langen Nacht, vielleicht auch noch mit einer Verlängerung morgen, aber man scheint doch verhalten optimistisch, dass man eine Lösung findet. Zu viel steht auf dem Spiel. Ohne die Finanzierung der Ukraine könnte ab Mai eventuell keine Gehälter mehr gezahlt werden, keine Waffen mehr verkauft werden zur Verteidigung. Sollte die Ukraine aber für weitere 2 Jahre finanziert sein, müsste umgekehrt Putin überlegen, ob er das durchhält. Und da hofft man, das würde möglicherweise auch die Gespräche in Miami mit den russischen Unterhändlern mit beeinflussen. Deshalb will man unbedingt vor dem Wochenende hier eine Lösung haben.
Tina, vielen Dank soweit. Wir sprechen dann gleich nochmal weiter, schalten jetzt aber erstmal direkt nach Moskau zu Ina Ruck. Ina, wie nervös blicken Sie denn in Moskau auf die derzeitigen Verhandlungen in Brüssel?
Ich denke schon mit einiger Nervosität. Das ist ja viel Geld, 200 Milliarden Euro. Man hatte zwar überhaupt keinen Zugriff mehr auf dieses Geld, das ist ja schon eine ganze Zeit eingefroren. Und vor kurzem erst hat ja die EU sogar beschlossen, das auf unbestimmte Zeit einzufrieren. Also nicht mehr alle 6 Monate zu verlängern, dieses Einfrieren mit Abstimmung. Also Russland hatte eigentlich schon keinen Zugriff mehr. Aber ich glaube, man hat hier doch gehofft, dass man im Zuge dieser Verhandlungen jetzt da einen Deal machen kann und das Geld irgendwie befreien kann. Zum anderen, Tina Hassel hat es eben angedeutet, mehr Geld für die Ukraine sind natürlich auch Probleme für Russland. Das bedeutet, dass da mehr Zeit und mehr Waffen in der Ukraine sind und dass man hier dann mithalten muss. Klar macht man sich hier Sorgen.
Aber mit was droht Russland denn für den Fall, dass diese Gelder für die Ukraine verwendet werden?
Russland spricht von Raub natürlich, Putin spricht von Raub und Diebstahl und die Zentralbank hat angekündigt, man werde dann klagen vor russischen Gerichten. Jetzt kann man denken, okay, so ein russisches Gericht, das ist ja dann international nicht bindend, aber man darf nicht vergessen, dass auch hier europäische Gelder liegen, eingefroren liegen zum Teil, auch deutsche Gelder. Die Außenhandelskammer hat neulich der dpa gesagt, das ist 100 Milliarden Euro deutscher Unternehmen, also Gelder deutscher Unternehmen hier noch liegen. Zum Teil sind das Gelder, die einfach gar nicht aus dem Land kommen können, die auf Konten festliegen, die die Unternehmen gar nicht mehr rausbringen können. Daran könnte sich natürlich Russland bedienen. Als so eine Art Vergeltungsmaßnahme denkbar wären auch zum Beispiel Konfiskationen, Konfiszieren von Privateigentum. Es gibt ja hier auch Privatmenschen, Europäer, die hier zum Beispiel Immobilien besitzen.
Ina, vielen Dank. Nach Moskau und auch in den USA dürfte das von Interesse sein, was da gerade auf dem EU-Gipfel passiert. Daher jetzt zu Gudrun Engel, der ARD-Studioleiterin in Washington. Gudrun, welche Rolle spielen die USA bei der Frage der eingefrorenen Gelder?
Ja, also im Moment warten wir noch auf eine Reaktion auf das Ringen in Brüssel. Aber die USA hatten ja in diesem ursprünglichen 28-Punkte-Plan, von dem wir ja hören, ist seit Berlin noch 20 Punkte übrig, sind sehr klar aufgeschlüsselt, was sie sich vorstellen, was mit dem Geld passieren soll. Nämlich, dass dieses Geld verwendet werden soll, zum einen für den Wiederaufbau der Ukraine, aber vorwiegend durch amerikanische Firmen, sodass das Geld hierher fließen könnte für den Wiederaufbau. Und zum anderen auch so als eine Art, ja, Rückzahlungsmechanismus, denn die USA haben in den Jahren 2022 bis 2024 etwa 187 Milliarden US-Dollar in die Ukraine gesteckt, zum einen an Waffensystemen, zum anderen auch an Hilfsgeldern. Und das wäre eine Art und Weise, da wieder Geld zurückzubekommen, denn der Großteil dieser eingefrorenen Gelder liegt ja in Europa. Nur 5 Milliarden davon liegen tatsächlich in den USA. Deswegen kann man nicht auf so viel zugreifen. Aber man stellt sich eben vor, das wäre eine Möglichkeit, wieder an das Geld, das man der Ukraine zur Verfügung gestellt hat, ranzukommen. Man hat das auch schon mal versucht über einen Mineraliendeal. Aber von dem haben wir auch schon lange nichts mehr gehört. Deswegen ist das jetzt im Moment das Hauptinteresse der Amerikaner, so an das Geld zu kommen.
Tja, wie auch immer das dann ausgeht, am kommenden Wochenende, Tina Hassel hat es gerade eben schon angerissen, wollen die USA ja wieder verhandeln, erst mit der Ukraine, dann mit Russland, verbunden mit welchen Hoffnungen?
Ja, also wir wissen, dass die ukrainische Delegation auf dem Weg nach Florida ist, nach Miami für weitere Gespräche. Die Hoffnung dabei ist natürlich immer, zu den Amerikanern durchzudringen und die eigene Position klarzumachen. Denn das haben wir in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder erlebt. Offenbar gelingt den Russen es viel, viel besser, mit den Amerikanern zu sprechen und im Gespräch zu bleiben. Warum Miami? Der Präsident wird dort morgen auch wieder hinfliegen für die Weihnachtsferien. Die beiden Hauptverhandler Kushner und Witkoff leben dort. Dort ist auch die Ursprungsfassung des 28-Punkte-Plans entstanden. Deswegen gehen die Gespräche über die Feiertage dort jetzt weiter.
Eine Menge Entwicklung auch vielleicht am kommenden Wochenende. Vielen Dank, Gudrun, soweit erstmal nach Washington. Ja, wie auch immer die EU-Staaten die Frage der Ukraine-Hilfen lösen werden, viel Zeit zum Durchatmen werden sie beim Gipfel in Brüssel danach nicht haben. Denn es gibt ja auch noch das andere dicke Brett, das gebohrt werden muss, das Mercosur-Abkommen. Dagegen protestierten auf Brüssels Straßen heute wieder zahlreiche Landwirte. Sie fürchten die Konkurrenz aus Südamerika. Der Deal würde ja eine der größten Freihandelszonen der Welt schaffen, mit der EU und den 4 südamerikanischen Ländern Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Doch einige EU-Staaten haben Bedenken bis zuletzt. Dabei wollte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen den Deal doch übermorgen in Brasilien unterschreiben. Und nun? Jens Eberl und Tina Schlosser.
Michael Hüllen hat Landwirt von klein auf gelernt, seinen Hof 1985 von den Schwiegereltern übernommen. Nun baut er Weizen, Zuckerrüben und Raps an. Qualität sei ihm wichtig, sagt er, und genau deshalb ist er gegen das geplante Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten in Südamerika.
Die haben andere Sozialstandards, sie haben andere Ackerbaustandards, sie haben anderes Tierwohl. Das ist einfach dem Land geschuldet. Weniger dem einzelnen Farmer. Also da werden wir es nicht schaffen, irgendwie übereinzukommen.
Deshalb hat er beschlossen, nach Brüssel zu fahren und die Proteste zu unterstützen. Dort lassen tausende Landwirte ihrer Wut freien Lauf. Die Polizei versucht, sie mit Wasserwerfern zurückzudrängen. Mit dem Abkommen soll die weltweit größte Freihandelszone entstehen. Nach Europa sollen aus Südamerika vor allem landwirtschaftliche Produkte importiert werden. Die europäischen Landwirte fordern mehr Schutzmaßnahmen. Vor allem bei französischen Bauern ist die Wut groß. Wir in Europa sind gefragt, höhere Qualität zu produzieren. Und das tun europäische Landwirte. Und jetzt werden wir Produkte importieren, die fast keine Normen und keine Qualität haben. Michael Hüllen verbringt fast genauso viel Zeit am Schreibtisch wie auf dem Feld. Und das ist sein nächster Kritikpunkt. In Südamerika gäbe es weniger strenge Regeln, hierzulande aber erstickten die Landwirte in der Bürokratie. Natürlich sei vieles gut, um Qualitätsstandards zu halten, aber es werde einfach zu viel.
Da nenne ich nur mal die Düngerverordnung, Pflanzenschutzanwendungsgesetz, Tierwohlgesetz. Ja, könnte man jetzt noch immer weiter vertiefen, aber das ist schon ein Wahnsinn. Das ist auch alles irgendwo nicht ganz verkehrt. Wir wollen das auch machen, aber es überbordet.
Michael Hüllen findet es unfair, dass in den Mercosur-Staaten ganz andere Regeln gelten. Es sei wichtig, in diesen Zeiten weltweite Handelspartner zu haben, aber nicht um jeden Preis.
Und dazu jetzt noch einmal Tina Hassel in Brüssel. Tja, am Abend wurde bekannt, dass die Verhandlungen verlängert werden bis Januar. Was sind da die Hintergründe?
Ja, Ingo, das kam überraschend, aber man brauchte unbedingt Italien, um die nötige Mehrheit zu haben. Und die italienische Ministerpräsidentin Meloni hat gesagt, sie wolle ja das Abkommen, aber sie brauche noch etwas Zeit. Zeit, um es zu Hause in Italien richtig zu kommunizieren. Und deshalb wurde dann zunächst einmal telefonisch abgecheckt, ob die Mercosur-Partner da mitmachen oder sagen, es reicht, dann machen wir nicht mehr. Vor allem der brasilianische Präsident Lula wurde da angerufen, der sich gestern ja noch sehr deutlich ungeduldig gezeigt hatte. Lula aber hat gesagt, und das hat er ja auch selber bestätigt, wenn das Abkommen nicht noch einmal aufgemacht wird und die Verschiebung nur kurz dauert, bis spätestens Mitte Januar nämlich, dann sei das okay. Und so ist es zu dieser Verschiebung gekommen.
Ja, wenn es nicht nochmal aufgemacht wird, ist denn denkbar, dass das Abkommen, das Mercosur-Abkommen, dann vielleicht doch noch ganz kippt?
Naja, aus dem Kreis der Europäer heißt es, man vertraue Meloni, sie halte gemeinhin ihr Wort und sie habe auch verstanden, dass das Abkommen gut sei für die italienische Wirtschaft. Aber natürlich, du hast recht, jede Verschiebung birgt ein Risiko und das Abkommen muss vor allem eilig unterzeichnet werden und zwar bevor das Europaparlament zusammentritt am 20. Januar, denn im Europaparlament wollen Abgeordnete eine Klage anstrengen und wenn eine juristische Klärung erstmal läuft, dann würde das sehr lange dauern und dann wäre das Abkommen wirklich tot. Und die Chinesen, die stehen parat und für die Europäer ist es ja zentral, neue Handelspartner zu suchen, gerade in einer Zeit, wo die USA eben kein verlässlicher Partner mehr ist.
Eine wichtige Entscheidung, die da ansteht. Tina, vielen Dank für die Informationen aus Brüssel. Und von Brüssel nach Warschau. Dort gingen im Herbst 2021 Tausende auf die Straße. Sie sahen die Rechtsstaatlichkeit Polens in Gefahr. Die damalige rechtskonservative PiS-Regierung hatte Einfluss auf Auswahl der Richter beim Verfassungsgericht genommen. Und das urteilte dann auch noch, dass bestimmte Elemente des EU-Rechts gegen polnisches nationales Recht verstießen. Und das nationales Recht in diesen Fällen dann eben über dem europäischen Recht stehe. Das sorgte nicht nur für Unmut in Teilen der polnischen Bevölkerung, sondern auch bei der EU-Kommission, die Klage beim Europäischen Gerichtshof einreichte. Der fällte dazu heute nun folgendes Urteil. David Sions.
La Cour. Das Urteil der Richter in Luxemburg fällt eindeutig aus. Das polnische Verfassungsgericht habe im Jahr 2021 in zwei Urteilen den Vorrang des europäischen Rechts missachtet. Und außerdem... Der polnische Verfassungsgerichtshof stellt kein unabhängiges und unparteiisches Gericht dar. Damit genüge das polnische Verfassungsgericht nicht den Anforderungen des EU-Rechts. Einige der Verfassungsrichter, die an den beiden umstrittenen Urteilen beteiligt waren, seien durch schwerwiegende Unregelmäßigkeiten ins Amt gekommen, so der EuGH. Diese Richterernennungen fanden während der Regierungszeit der EU-skeptischen PiS-Partei statt, deren Justizreformen in Polen für große Proteste gesorgt hatten. Die jetzige proeuropäische Regierung begrüßt das Urteil des EuGH, denn sie selbst erkennt das aktuelle Verfassungsgericht nicht an. Durch dieses Urteil sehen wir, dass die polnischen Bürger keinen angemessenen rechtlichen Schutz haben, so wie ihn das Verfassungsgericht früher sichergestellt hatte. Die Regierung von Donald Tusk will das Verfassungsgericht nun reformieren. Dafür braucht sie aber die Zustimmung von Staatspräsident Nawrocki, der der PiS nahesteht. Und auch bei der Ernennung neuer Verfassungsrichter ist die Regierung auf ihn angewiesen. Einerseits eröffnet das Urteil des EuGH die Chance, die Situation wieder in Ordnung zu bringen. Aber wenn der Präsident die Richterkandidaten dann nicht vereidigt, würde das die Situation noch komplizierter machen. Es wäre nicht das erste Mal, dass der Präsident Pläne der Regierung blockiert. Die PiS geht schon mal zum Gegenangriff über auf den Europäischen Gerichtshof. Das ist das am meisten politisierte Gericht in Europa. Dort werden die Richter von den Regierungen der Mitgliedstaaten ausgewählt. Und die wollen uns sagen, welche Institutionen unabhängig sind. Darauf lassen wir uns nicht ein. Sollte es der polnischen Regierung nicht gelingen, das Verfassungsgericht zu reformieren, könnte die Europäische Kommission den Druck auf Warschau weiter erhöhen.
Es wäre rechtlich möglich, dass die EU-Kommission in einem zweiten Schritt finanzielle Sanktionen gegen Polen beantragt. Und der EuGH dann prüft, ob er solche Zwangsgelder verhängt.
Seit mehr als 2 Jahren ist die neue polnische Regierung im Amt. Sie hat sich vorgenommen, die Justiz wieder EU-konform zu machen. Doch damit kommt sie nur schwer voran.
Das hier soll einer ihrer Anschläge gewesen sein. Ein ausgebranntes Kulturzentrum im brandenburgischen Altdöbern. Die mutmaßlichen Täter, Mitglieder einer rechtsextremistischen Terrorgruppe. Im Mai hat eine Razzia gegen die selbsternannte letzte Verteidigungswelle für Schlagzeilen gesorgt. Allerdings nicht nur wegen der Vorwürfe, die von versuchtem Mord und gefährlicher Körperverletzung bis zu Brand- und Sprengstoffanschlägen reichen, sondern vor allem wegen des Alters der Verdächtigten. Zwischen 14 und 21 Jahren. Heute nun hat die Bundesanwaltschaft gegen 7 mutmaßliche Mitglieder der Terrorzelle und einen mutmaßlichen Unterstützer Anklage erhoben. Recherchen des NDR zeigen, wie sich die Gruppe organisiert und radikalisiert hat.
Er soll sie gemeinsam mit 2 16-Jährigen geleitet haben, die mutmaßliche Terrorzelle Letzte Verteidigungswelle. Jason R. aus Wismar in Mecklenburg-Vorpommern. Heute hat die Bundesanwaltschaft Anklage erhoben gegen den 19-Jährigen und 7 weitere Heranwachsende. Begründung?
Ihr Ziel ist es, durch Gewalttaten, vornehmlich gegen Migranten und politische Gegner, einen Zusammenbruch des demokratischen Systems in der Bundesrepublik Deutschland herbeizuführen.
Die Polizei nahm die zwischen 14 und Anfang 20-Jährigen bei mehreren bundesweiten Razzien fest. Organisiert hat sich die Gruppe nach Erkenntnissen der Ermittler in geschlossenen WhatsApp-Chatgruppen. Nur wer nachweislich eine Straftat begangen habe, sei aufgenommen worden. In den Chats sollen sie auch Anschläge organisiert haben. Wie hier auf ein Kulturzentrum mit Einliegerwohnung im brandenburgischen Altdöbern, mitten in der Nacht. Nur durch Zufall wurde niemand verletzt. In den Chats soll die mutmaßliche Terrorzelle den Anschlag gefeiert haben. Die Behörden in Mecklenburg-Vorpommern wurden früh auf die Gruppe aufmerksam.
Sie hat es geschafft, sich weit über die Grenzen einzelner Regionen oder Städte hinaus zu vernetzen. Da spielen soziale Medien eine ganz zentrale Rolle. Es ist also offenbar dort gelungen, dass Menschen, die sich eigentlich noch nie persönlich begegnet waren, vorher gleichwohl einen gemeinsamen rechtsextremistischen, rechtsextrem-terroristischen Gedanken zu entwickeln und tatsächlich auch umzusetzen, gemeinsam zu gestalten.
Den Ermittlern zufolge sollen sie in den Chats auch gegen Juden, Linke und Ausländer gehetzt und zu Morden aufgerufen haben. Nach NDR-Informationen haben einige von ihnen auch an Neonazi-Demos teilgenommen, wie hier Jason R. in Wismar. Beratungsstellen beobachten seit etwa 3 Jahren vermehrt rechte Ideologie unter Jugendlichen.
Uns erzählen im Rahmen von Workshops oder auch von einer Beratung immer wieder Jugendliche, dass an ihrer Schule rechte Parolen auch bis hin zu Hitlergrüßen oder mein Hakenkreuz Alltag ist.
Die Heranwachsenden müssen sich nun vor Gericht verantworten. Ihnen drohen lange Haftstrafen.
Das Jugendstrafrecht hat auch wirklich tiefschneidende und auch sehr harte Sanktionen im Köcher. Jugendstrafen bis zu 10 Jahren, bei Heranwachsenden in besonderen Fällen bis zu 15 Jahre Jugendstrafe. Es drohen auch lange Freiheitsentziehungen.
Für Jason R. und seine mutmaßlichen Komplizen gilt die Unschuldsvermutung. Auf Anfragen des NDR äußerten sie sich nicht.
Es mag Musik in seinen Ohren sein, aber wenn er sie über einen Streamingdienst hört, dann dürfte das eher für die Plattform selbst gelten. Denn dann klingeln bei Spotify, Apple Music und Co. die Kassen. Doch bei vielen Musikern selbst kommt meist wenig davon an. Einer aktuellen Studie zufolge, die die Bundesregierung in Auftrag gegeben hat, entfallen etwa 75% der Umsätze im Jahr auf gerade mal 0,1% der Künstlerinnen und Künstler. Klingt nicht gerade harmonisch. Und auch prominente Musiker finden diese Art der Vergütung nicht fair. Eine Reihe von ihnen kam deswegen heute auf Einladung von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ins Kanzleramt, um zu horchen, wie diese Dissonanz aufgelöst werden könnte. Über Möglichkeiten, Streaming-Honorare fairer zu machen, Alexander Budwig und Tom Garus.
Die Lieblingsmusik jederzeit griffbereit. Dank Musikstreaming-Diensten heute ganz einfach und nahezu überall möglich.
In der Regel so mit der Familie zum Hören beim Autofahren, Musik überwiegend, entweder für die Tochter oder was mir gefällt.
Immer wenn es geht, im Auto, zu Hause, überall. Nur nicht bei der Arbeit, das darf der Chef nicht hören.
Doch was Nutzer freut, ist für viele Musikerinnen und Musiker ein Problem.
Ich halte dieses System für das größte Idiotensystem im Kapitalismus. Und dadurch, dass aber sich nie einer mit Musik beschäftigt hat, hat er gesagt, die machen das schon. Und insofern sind wir sehr, sehr dankbar, dass wir endlich jemanden gefunden haben, nach wirklich hartem Getrete und Gefuchse, der zumindest mal zuhört und sogar noch sagt, oh, das kann ich nachvollziehen.
Dieser jemand ist Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Im Kanzleramt hat er mit Musikschaffenden über faire Streaming-Vergütungen gesprochen. Denn bislang lande von der Monatsgebühr der Nutzer kaum etwas bei deren Lieblingsmusikern.
Wenn einer meine Platte hört, also meine von uns allen eine Platte hört, hört die einmal durch, kriege ich davon 2 Cent. Die restlichen 9,98 Euro gehen in einen großen Topf, den kriegt derjenige, der die meisten Klicks hat.
Belohnt werden also Hits, die immer wieder angeklickt werden. Spotify zum Beispiel zahlt laut eigenen Angaben zwischen 0,3 und 0,5 US-Cent pro Stream, also abgespielten Song. Für das Unternehmen ein lohnendes Geschäft. 2024 machte Spotify bei knapp 16 Milliarden Euro Umsatz etwas mehr als 1 Milliarde Euro Gewinn. Kirsten Greber berät kleinere Bands und Musiker in Berlin. Bei denen bleibe kaum etwas hängen.
Mit 1 Million Streams, die ich im Monat habe, davon kann ich immer noch nicht wirklich leben. Und das wären ja sozusagen die kleinen Artists, um die es hier geht. Das heißt, wenn dahingehend nicht tatsächlich was passiert, wird es zunehmend schwieriger, überhaupt mit Musik Geld zu verdienen.
Der Kulturstaatsminister sieht das Problem und möchte vermitteln.
Die Wahrheit ist, wir haben hier eine Gerechtigkeitslücke. Wenige verdienen viel und viele verdienen fast gar nichts. Und das bedroht die kulturelle Vielfalt unserer Musikszene. Und deswegen ist es Zeit, dass wir etwas tun.
In der Kritik auch die Musikkonzerne, genannt Major Labels, die nur einen gewissen Anteil der Einnahmen an die Musiker weitergeben.
Dementsprechend versuchen wir natürlich auch immer an die Major Labels zu adressieren und wünschen uns eben auch eben diesen Platz am Tisch, um dort eine Veränderung zu bewirken.
Anfang nächsten Jahres soll es im Kanzleramt Verhandlungen zwischen Künstlern, Streamingdiensten und Labels geben. Sollten die scheitern, sei er auch bereit, mit Gesetzen nachzuhelfen, so Weimer.
Und weitere Nachrichten des Tages, Susanne, jetzt mit dir.
Nach langen Verhandlungen haben Bund und Länder beschlossen, erneut in die Digitalisierung von Schulen zu investieren. Diese sollen bis 2030 weitere 5 Milliarden Euro erhalten. Damit können etwa Tablets, digitale Tafeln und Fortbildungen finanziert werden. Der sogenannte Digitalpakt 2.0 folgt auf den ersten Digitalpakt, der vor 1,5 Jahren ausgelaufen war. Bundesinnenminister Dobrindt will weitere Afghaninnen und Afghanen mit bestehender Aufnahmezusage möglichst bis zum Jahresende nach Deutschland holen. Man stehe dafür mit Pakistan im Austausch, wo die 535 Betroffenen auf ihre Einreisevisa warten. Die pakistanische Regierung hatte damit gedroht, die Afghanen nach dem Jahreswechsel in ihr Heimatland abzuschieben. Zuvor hatte die Bundesregierung mindestens 780 weitere Aufnahmezusagen für Afghanen aufgehoben. Die Schufa muss Daten über Zahlungsausfälle von Verbrauchern nicht sofort löschen, auch wenn sie ihre Schulden beglichen haben. Das hat der Bundesgerichtshof entschieden. Die bisher gängige Regel von bis zu 3 Jahren Speicherung sei angemessen. Die Frist müsse aber im Einzelfall abgewogen werden. Die Schufa nutzt Daten zu Zahlungsausfällen, um die Kreditwürdigkeit von Verbrauchern zu bewerten. Die Zinsen im Euroraum bleiben vorerst unverändert. Das hat der Rat der Europäischen Zentralbank entschieden. Die Preissteigerungen im Euroraum hätten sich rund um das erklärte Ziel von 2% eingependelt, begründete EZB-Chefin Lagarde die Zinspause. Wegen globaler Unsicherheiten wolle die Zentralbank von Sitzung zu Sitzung über den weiteren Kurs entscheiden. Aktuell liegt der zentrale Leitzins bei 2%. 9 Monate nach der Amokfahrt in der Mannheimer Fußgängerzone ist das Urteil gegen den Fahrer gesprochen worden. Er muss unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes lebenslang in Haft. Der 40-Jährige wird bis auf Weiteres in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Bei seiner Amokfahrt Anfang März hatte er eine 83-jährige Frau und einen 54-jährigen Mann getötet. 14 weitere Menschen wurden verletzt, einige von ihnen schwer. Bei eisigen Temperaturen machen sich in China jedes Jahr Millionen Menschen auf in den äußersten Nordosten des Landes. Ihr Ziel, das weltgrößte Eis- und Schneefestival in der Stadt Harbin. Für die 27. Ausgabe wurde aus rund 400.000 Kubikmetern Eis und Schnee eine Märchenstadt geschaffen. Das Eis dafür stammt aus dem nahegelegenen Chonghua-Fluss. Das Festival soll noch bis Mitte Februar dauern, vorausgesetzt, es bleibt bis dahin weiter kalt.
Hinter diesem Vorhang verbirgt sich auch Spektakel. Und was für eins. Die Mailänder Scala ist eine der weltweit legendärsten Adressen für erstklassiges Musiktheater. Im Italienischen gibt's dazu sogar eine passende Redewendung. Neanche alla Scala. Nicht mal an der Scala. Ein ironischer Kommentar auf übertriebene Perfektion. Die ganz große Oper eben. Damit die Zuschauer die erleben dürfen, braucht es neben Sopranistinnen und Musikern aber auch ein riesiges Ensemble hinter den Kulissen. Dessen Arbeit bleibt meist im Verborgenen, doch nun nimmt es äußerst selten einen Dokumentarfilm in den Blick. Die Macht des Schicksals zeigt eine der größten Opernproduktionen hinter dem Vorhang. Verena Schelter.
La Scala. Das Mailänder Opernhaus steht für künstlerische Exzellenz. Wer hier auftritt, hat es geschafft. Maria Callas, Luciano Pavarotti oder Placido Domingo, sie alle wurden auf dieser Bühne zu Legenden. Doch Einblicke hinter die Kulissen der Scala gab es kaum. Bis jetzt. Der Dokumentarfilm Die Macht des Schicksals begleitet über Monate hinweg die Vorbereitungen bis zur Premiere der gleichnamigen Oper von Giuseppe Verdi. Vom Casting der Tänzerinnen und Tänzer über Gesangsproben bis zum Schneidern der Kostüme.
A volte uno fa lavori giganteschi che non si vedono.
Genau das wollte Regisseurin Anissa Bonfons ändern und stellt diejenigen in den Vordergrund, die sonst unsichtbar sind. Ich habe mich wirklich auf ihre Arbeit konzentriert und ich glaube, das hat sie sehr berührt. Manche, sie waren so um die 60, sagten, endlich werden unsere Eltern verstehen, was wir tun. Etwa 900 Personen waren an der Produktion dieser Oper beteiligt. Operndiva Anna Netrebko hat im Film eher eine Nebenrolle. Die Stars sind hier andere. Zum Beispiel Federica Parolini. Sie hat das Szenenbild der gigantischen Drehbühne entworfen. Als er in Italien herausgekommen ist, habe ich mir den Film mit meinem Cousin angesehen. Der weiß, was ich beruflich mache, aber er hatte keine Ahnung, dass eine Perücke Haar für Haar hergestellt wird. Oder dass es Monate dauert, bis man sich für die Konsistenz des künstlichen Schlamms entschieden hat. Und am Ende sagte er, unglaublich, es ist alles analog. Der Film erklärt nicht, ordnet nicht ein. Die Kamera beobachtet einfach, wie die verschiedenen Gewerke ineinander greifen. Alles arrangiert und zusammengehalten von Opernregisseur Leo Muscato.
Attenzione, è un atto d'arroganza enorme il fatto che questo qui si venga a sedere qui. Che ti racconto la mia storia e gli racconto una bufala.
Das große Finale des Films ist der Moment, auf den sie alle hingefiebert haben. Die große Premiere von Verdis La Forza del Destino. Die Macht des Schicksals.
Ab heute bei uns im Kino und jetzt Vorhang auf für die Maestra der Meteorologie, Pilar Bossmann.
Ja, vielen Dank. Es gibt mal wieder ordentlich was an Wetter. Wir haben eigentlich immer noch eine eingefahrene Wetterlage aktuell. Wir haben einen tiefen Luftdruck über dem Nordatlantik und demgegenüber steht hoher Luftdruck über Südosteuropa. Und da kommt noch mal etwas mildere Luft aus dem Südwesten noch zu uns. Aber in den nächsten Tagen stellt sich diese Wetterlage dann doch noch mal gehörig um. Das Hoch zieht nach Osten hin ab und es bildet sich ein neues Hoch hier über Skandinavien. Und das bringt dann letztendlich ab Anfang nächster Woche dann auch etwas kühlere Luft aus Nordosten zu uns, also direkt aus Russland. Und dementsprechend gehen die Temperaturen auch ein ordentliches Stück zurück. Wir schauen uns das Ganze mal am Trend für Cottbus an. Jetzt am Wochenende noch relativ mild und ab Anfang nächster Woche gehen die Temperaturen dann Stück für Stück immer ein bisschen zurück. Und dann zu Weihnachten liegen die dann auch mal wieder tatsächlich so im winterlichen Bereich in Cottbus, jetzt mal speziell rund um 0 Grad. Aber es wird trotzdem wahrscheinlich für den Schnee zu Weihnachten für die meisten von uns nicht reichen. Heute Nacht ist es jetzt verbreitet sternenklar oder nur locker bewölkt. Im Südosten bilden sich zum Teil noch zähe Nebelfelder und im Nordwesten zieht dann schon früh eine Front mit dichten Regenwolken zu uns herein. Die breitet sich dann morgen auch im Tagesverlauf weiter nach Osten hin aus. Am freundlichsten wird es morgen dann im Osten und Südosten nach Nebelauflösung mit etwas Sonnenschein, ansonsten dichte Wolkenfelder. Ganz zum Schluss können sich die Wolken dann noch mal im Nordwesten etwas auflockern. Heute Nacht gehen die Temperaturen vor allem im Westen gar nicht mehr so viel zurück, denn die dichten Wolken verhindern die Auskühlung. Morgen früh dann Temperaturen zwischen 8 und 11 Grad. Ganz anders sieht es im Südosten aus. Dort ist es längere Zeit sternenklar. Vor allem südlich der Donau gibt es dann noch mal leichten Frost. Und morgen tagsüber steigen die Temperaturen dann im Südosten Bayerns gar nicht so arg an, wenn sich der Nebel länger hält, dort nur 0 Grad. Ansonsten doch noch mal vielerorts zweistellige Temperaturen und bis 15 Grad bekommen wir am Oberrhein. Ja, und am Wochenende sieht das Wetter noch mal sehr ähnlich aus. Im Süden nach Nebelauflösung noch mal viel Sonnenschein. Ansonsten sind noch dichte Wolken unterwegs. Ganz im Südosten ist es noch mal kalt. Ansonsten im Norden und Nordwesten wird es noch mal teilweise zweistellig.
Pilar, grazie mille. Danke für diese Aussichten. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht's weiter mit Comedy und Satire bei der Caroline Kebekus Show.
Ja, und die nächste Tagesschau informiert Sie hier. Ja, schon in der nächsten halben Stunde.
Direkt nach Caroline. Wir sehen uns morgen Abend wieder und sagen für heute Tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.